auf einen weiterhin für seine Belange als Arbeitsarmee einsetzbare Klasse, hat er sich etwas einfallen lassen, um diesen Widerspruch, die Leute können aus ihrem Lohn die Zeit der Nichtarbeit nicht finanzieren, hat er sich etwas einfallen lassen, was jedermann kennt und was ich den vierten Dienst nenne. Er kassiert nochmal. Er kassiert Beiträge für die Sozialversicherungen. Letzte Jahre ist das nämlich auch hier in diesem Raum mehrfach erläutert worden, deswegen werde ich das kurz machen. Er legt also dem Lohn der gesamten Klasse, dem nationalen Gesamtlohn, die Betreuung der vom Kapital aussortierten oder für überflüssig erklärten oder ruinierten Menschen zur Last. Per Umverteilung staatlich abkassierter Lohnteile an Arme, Bedürftige, Arbeitslose, Kranke, Rentner haben die Lohnbezieher selbst mit einem Lohn, der als Privatlohn, als Einzellohn nicht dafür taugt, dass er diese Zeiten der Nichtbeschäftigung überbrückt, dafür zu sorgen, dass die Hilfsbedürftigkeit, dass die Armut in der Klasse bewältigt wird. Der Lohn taugt also hier, das ist der vierte Dienst, als nationaler Gesamtlohn, ist wichtig, weil nachher kommen wir noch was anderes zu sprechen, als funktioneller Armutsfonds. Auch da greift der Staat zu, ohne dass er vorher sein Lohnarbeitsvolk gefragt hat. Er legt offensichtlich schwer Wert darauf, dass die Verwendung dieser Gelder seinen Zwecken folgt, Erhaltung einer funktionsfähigen Arbeiterklasse, was anderes ist, als Leuten, dann wenn sie nicht arbeiten können, ein gescheites Leben zu finanzieren. So, jetzt sind wir beim Restlohn. Ehe der nun tatsächlich dem Einkommensbezieher zur freien Verfügung steht, muss er noch einen Dienst erfüllen. Einen inzwischen ebenfalls fast obligatorischen Dienst, wo bin ich, glaube Nummer 5 ist das, ein Dienst, der übrigens nicht Teil staatlicher Lohnpolitik ist, aber auch ohne gesetzliche Regelungen nicht so einfach zu machen ist. Ich meine damit den Dienst, den jeder Lohnbezieher hierzulande Banken und Sparkassen, also dem Finanzkapital, leistet. Den Lohn bekommt man heute nicht mehr oder nur noch in Ausnahmefällen bar auf die Kralle, sondern auf sein Girokonto überwiesen. Das ist in der Regel gebührenpflichtig, leistet aber dem Finanzkapital, deswegen will ich auf den Gebühren gar nicht rumreiten, dem Finanzkapital auch dann gute Dienste, wenn dieses Girokonto nichts kostet. Denn der von allen Kleinverdienern überwiesene Lohn, vielleicht noch mit ein bisschen angesparten, was dann auch bei der Kasse oder der Bank liegt, macht zusammengenommen einen hübschen Batzen Geld, Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Und mit diesem dieses kleine zusammengesammelte Geld aller Lohnbezieher gehört mit zu dem, womit Banken und Sparkassen zusammen mit dem, was sich noch bei ihnen rumtummelt, ihre Kreditgeschäfte machen. Der fünfte Dienst ist also der Dienst, den ihr Einkommen sozusagen als Kapital für die Bank Dienst leistet. Da haben Sie nichts von, aber die Bank hat ein bisschen was davon. So, nun ist aber der Lohnarbeiter endgültig Herr seines Verdienten. Dieser Verdienst ist zwar netto, ist zwar zwischenzeitlich enorm geplündert worden, so ungefähr bis auf die Hälfte ist das zusammengeschrumpft, was in den Bilanzen der Kapitalisten steht, und jetzt heißt er netto. Ist übrigens lustig, weiß nicht, ob jemand weiß, was netto, wie sich netto ableitet. Netto kommt aus dem Lateinischen von nitidus, und nitidus heißt glänzend, rein, gereinigt. Also vorher war der Lohn einfach ungereinigt, unsauber, schmutzig. Er musste schlicht gereinigt werden. Jetzt steht er in der Tat dem Lohnarbeiter frei zur Verfügung. Und dass die freie Verfügung nicht identisch ist mit einem Leben in Saus und Braus, steht längst fest und schmälert auch ein wenig das Vergnügen am freien, privaten Geldausgeben. Schnell stellt sich nämlich heraus, dass der Lohnempfänger zusehen muss, wie es durchaus korrekt heißt, wie er mit seinem Monatslohn, mit seinem Nettolohn zurechtkommt. Zurechtkommt. Was heißt das? Das heißt nichts anderes, als dass eine freie Verfügung über den Restlohn an eine Aufgabe geknüpft ist, die ihm erstmal niemand vorschreibt. Weder das Kapital noch der Staat schreibt ihm diese Aufgabe vor, die sich ihm als finanzielle Bewältigung der Notwendigkeiten seines Arbeitslebens ganz von alleine wie ein Sachzwang seiner Existenz stellt. Seine ganze Freiheit liegt also zunächst einmal im Umgang mit dem Restlohn, in der Erledigung von Notwendigkeiten, naja, ein bisschen Spaß soll auch immer noch dabei rausschauen, Notwendigkeiten, die sich aus der Existenz als Lohnarbeiter ergeben. Er muss also sein Verdientes so ausgeben, dass er seinen Dienst am Kapital, das ist die allererste und sehr prinzipielle Notwendigkeit, seinen Dienst am Kapital weiter versehen kann. Dass er also kann, was er muss. Weiter arbeiten gehen, um weiter für sich und seine Family Geld zu verdienen. Was er in durchaus ganz freier Verfügung über den Lohn betreibt, ist also der Sache nach letztlich nichts anderes als der Vollzug eines weiteren Dienstes, des sechsten, glaube ich, den der Lohnbezieher, der Lohnverdiener, damit für fremdes Interesse, er muss wieder reproduziert antreten, versieht. Ich habe schon gesagt, sowas nennt sich Reproduktion. Und der Begriff der Reproduktion, da sollte man nochmal einen Moment dran verweilen, macht zugleich die Gemeinheit deutlich, die in dieser Lohnfunktion steckt. Reproduktion heißt nämlich nichts anderes als Wiederherstellung. Wiederherstellung des Willens und der Fähigkeit zu weiterer Lohnarbeit, die wiederum nichts anderes erbringt als weiteren Lohn, der dann zur erneuten Reproduktion ausgegeben werden muss und kaum zu mehr taugt. Reproduktion, man muss aufpassen, dass man diesen Begriff nicht allzu nachlässig verwendet, sondern in seiner ganzen Gemeinheit sich klar macht. Reproduktion heißt eben nicht Lebensunterhalt für sich und seine Familie. Mehr sowieso nicht. Reproduktion stellt die Verwendung des Restlohns für den Lebensunterhalt zwangsläufig unter einen Zweck, der die Erhaltung der Dienstbarkeit im kapitalistischen Ausbeutungsverhältnis betrifft. Nochmal anders. Natürlich, das soll nicht durchgestrichen werden. Geht es dem Lohnarbeiter mit jedem ausgegebenen Euro ganz um seinen Lebensunterhalt. Doch kommt er dabei gar nicht umhin, sich der Reproduktionsfunktion des Lohns zu unterwerfen. Übrigens nochmal, Reproduktion. Man kann sich auch einfach mal so vorstellen. Niemand käme von sich aus auf den Zweck zu sagen, mein Leben besteht darin, mich zu reproduzieren. Absurd. Da merkt man schon in dieser Redeweise die Gemeinheit des Inhalts von Reproduktion. So, wichtig ist jetzt, und darauf wollte ich eigentlich raus, an dieser Reproduktionsfunktion des Lohns ist erneut der Staat beteiligt. Diesmal nicht als Kassierer von Lohnteilen, auch nicht als Instanz, die Rentabilität des Lohns vorab per Tarifautonomie garantiert, sondern als politische Instanz, die den Umgang, die den privaten Umgang des Lohnarbeiters mit seinem Lohn überwacht und betreut. Der Lohnarbeiter merkt dies selbst, besonders dann, wenn er sich den Reproduktionsnotwendigkeiten mal zu entziehen versucht oder bei seiner Erfüllung scheitert, was übrigens nicht selten vorkommt, weil die Erledigung dieser Notwendigkeiten ja so eine einfache Sache nun gerade nicht ist. Es verhält sich ja so, dass ich beim Vollzug dieses Dienstes Reproduktion einige Schwierigkeiten einstellen. Da muss man seinen Lohn einteilen bis zum nächsten Lohn. Da muss man seine Bedürfnisse vorher sortieren, in eine Hierarchie bringen. Was heißt, das untere fällt immer weg. Sich überlegen, was man sich leisten kann. Leisten kann ist ja schon der Begriff für Bedürfnissortierung, für Bedürfnisrelativierung und Durchstreichen von Bedürfnissen und so weiter. Nicht ganz einfache Geschichte, weil sich Notwendigkeiten untereinander und erst recht mit Bedürfnissen, die ein bisschen Spaß machen, in die Quere kommen, angesichts der doch recht begrenzten Restlohnsumme und so weiter. Und schließlich, weil so manche Familie kollektiv an der Aufgabe scheitert, mit dem Restlohn ihr, wie heißt es so schön, privates Glück zu finanzieren. Wenn das passiert, gibt es eine staatliche Hilfe, Hilfe in Anführungszeichen. Diese Hilfe besteht in einer staatlichen Aufsicht. Der Staat kontrolliert nämlich in der Tat seine Schlechtverdiener, besonders die, daraufhin, ob sie mit dem Geld auch den Reproduktionsauftrag wahrnehmen. Wenn jemand sein Geld einfach als Familienvater verprasst oder verzockt, statt den größeren Teil dem treusorgenden Eheweib als Haushaltsgeld zu überantworten, wenn er es, wie hieß es früher mal, das Geld zu den Huren trägt, wenn er nicht finanziell ordentlich für die Selbstgezeugten oder für seine pflegebedürftigen Alten aufkommt, wenn er nicht regelmäßig sein Konto ausgleicht, also Schulden bedient und Raten zahlt und so weiter, macht ihm der Staat klar, bei einer Fülle von Pflichten und Gesetze gefasst, welchen Pflichten er ganz frei in freier Verfügung über seinen Restlohn nachzukommen hat. Dann wird ihm schlicht falscher Umgang mit dem verbliebenen Selbstverdienten vorgeworfen, als Vernachlässigung familialer Pflichten, als Verwahrlosung von Kindern und so weiter festgehalten und mit einer Reihe von Auflagen in der Tat bestraft. Der Umgang mit der Verschuldung heißt Pfändung, an der man nochmal ganz besonders schön ablesen kann, dass es nicht darum geht, die Geldnot zu beseitigen, sondern den falschen Umgang mit der Geldnot zu bestrafen. Insgesamt verlangt also die Verwendung des Restlohns dem Lohnbezieher viel Verantwortungsbewusstsein, viel Rechenkunststücke und im Übrigen auch, soll man nicht vergessen, eine intakte, ich nenne es mal Erziehungsmoral ab, wenn denn der Lohnarbeiter nicht in Kollision mit der Staatsaufsicht geraten will. Es ist deswegen auch festzuhalten, und ich meine nicht gering einzuschätzen, dass bei der Erledigung dieses Sechsten, dieses Reproduktionsdienstes, sozusagen gratis noch eine siebte Leistung abfällt. Eine siebte Leistung bei dieser den Reproduktionszwecken unterstellten Verwendung des Lohns. Wer den Lohn, der nicht oder kaum reicht, einteilt, der klaut nicht, plündert nicht, ergibt sich vielleicht auch weniger selten dem Suff, sorgt anständig für die Kids, macht auch aus dem Skandal der Lohnarbeit kein Kampfprogramm gegen Staat und Kapital. Diese Gratisgabe der sechsten Leistung heißt also Ordnung. Schlicht Ordnung. Ordnung als Teil eines ordentlichen Staatsvolkes soll sich der Lohnarbeiter nebenbei auch immer noch wenn er diesen Dienst der Reproduktion erfüllt, bewähren. Der ist, wie gesagt, nicht gering zu veranschlagen. Alle jetzt genannten Dienste tauchen nachher immer noch mal auf. Auch der letzte. Als Schluss meines ersten Durchgangs will ich nur noch der Vollständigkeit halber erwähnen, dass es noch zwei weitere Dienste gibt, die der Lohn bei der privaten Erledigung seiner Pflichten automatisch immer miterfüllt. Ich erwähne sie bloß kurz, ich führe sie nicht weiter aus. In der Hand des Lohnempfängers ist der Lohn zwar Kaufmittel, er kauft mit dem Lohn seine Lebensmittel. Zugleich wird dieser Lohn aber, und das ist nun nicht eine Sichtweise, sondern es ist objektiv so, von der Geschäftswelt als Kaufkraft veranschlagt und eingefordert. Und, das ist die nächste Abteilung, auch dessen noch der Vollständigkeit halber, vom Staat als Quelle auch der indirekten Steuer benutzt. Da wird ordentlich abgezwackt, wie man weiß. Zwar steht es dem Arbeitsmann prinzipiell frei, zu welchen Warenproduzenten er seine Kröten trägt, aber egal, ob er sie zu Aldi oder zu Karstadt trägt, ob er Auto oder Fahrrad fährt, sein Verdientes wird als Kaufkraft bilanziert und hinsichtlich der Belastbarkeit mit Steuern, mit indirekten Steuern, jetzt Mehrwertsteuer Jahr für Jahr von der Regierung neu durchkalkuliert. So, soweit erstmal der Lohn und der staatliche Umgang mit dem Lohn, von dem er ihm einige Dienste abverlangt und den er mit seiner Politik hübsch betreut. Alle diese sogenannten Dienste geraten sich nun, das ist der nächste Gedanke, geraten sich nun gerade wegen der Begrenztheit der Lohnsumme, im Gegensatz zum Profit, nicht nur in die Quere. Sie erfahren überdies eine qualitativ recht unterschiedliche Wertschätzung durch die zuständigen Dienstherren. Der Lohn ist wegen seiner ersten Funktion, Kaufmittel für Profit, kein Füllhorn für die Lohnbezieher, sondern eine höchst begrenzt strapazierbare Ressource. Was heißt, dass sich nicht nur, das ist ja der Ausgangspunkt, Lohn als Kost fürs Kapital und Lohn als Lebensmittel unversöhnlich gegenüberstehen, auch Lohn als Kost fürs Kapital und die Kaufkraftfunktion passen schlecht zueinander, obwohl es zwei Funktionen sind, die beide demselben Herrn, nämlich dem Unternehmer, Dienste leisten sollen. Wenn der Sozialstaat gelegentlich mit Beitragserhöhungen dem Lohn etwas zusätzlich aufschultert, ruft dies die berühmten Lohnnebenkostenbeschwerden der Unternehmer hervor. Dass Steuern jeder Art direkt oder indirekt die Kaufkraft schmälern und zugleich den Lebensunterhalt unter neue, verschärfte Bedingungen setzen, steht ebenso fest wie der Widerspruch zwischen dem Lohn als Lebensmittel der Beschäftigten und seiner Funktion als Quelle zur Finanzierung, zur sozialstaatlichen Finanzierung aller Unbeschäftigten. Schließlich ist natürlich jede Erhöhung der indirekten Steuern ein Anschlag auf die Kaufkraft des Lohns. Dieser Anschlag wird dann in Form von Preiserhöhungen an die sogenannten Endverbraucher weitergegeben. Das ist äußerst praktisch und verweist zugleich auf die Hierarchie, die innerhalb der verschiedenen Dienste, die der Lohn zu erfüllen hat, besteht. Innerhalb dieser Widersprüche sortiert nämlich die staatliche Oberaufsicht ziemlich genau. Hier ist zunächst einmal, fangen wir mit der Sortierung nochmal so an, ziemlich wichtig, dass es überhaupt Lohnempfänger gibt, und zwar je mehr, desto besser. Deswegen gilt ein Hauptaugenmerk des Staates der Tatsache, das ist ja mein Ausgangspunkt gewesen, erste Funktion, der Lohn dem Profit nicht in die Quere kommt. Das heißt, dass der Lohn seine Funktion, Kaufmittel für das Recht auf rentable Ausbeutung zu sein, ordentlich erfüllt. Das ist im Prinzip nichts anderes als der Zweck staatlicher Beschäftigungspolitik. Und zwar der zentrale Zweck staatlicher Beschäftigungspolitik. Ich komme nachher noch auf einen weiteren Zweck. Das ist beileibe also keine Ideologie, staatliche Beschäftigungspolitik. Und zwar deswegen nicht, weil ohne eine ordentliche Anzahl von Lohnempfängern nichts in seine Kassen gespült wird. Oder weniger in seine Kassen gespült wird. Staatliche Beschäftigungspolitik steht also für das Staatsinteresse an einem nationalen Gesamtlohn, der als Ressource für Staatseinnahmen taugt. Zentrales Moment staatlicher Beschäftigungspolitik. Sie hat nichts zu tun, Beschäftigungspolitik, damit armen Leuten ein ordentliches Einkommen zu sichern. Überhaupt nicht. Das wird noch einmal daran besonders deutlich, dass der Staat bei der Erhöhung von Steuern oder Sozialabgaben überhaupt nicht auf die Idee kommt, einmal durchzurechnen, ob denn der Restlohn noch dazu taugt, dass sich der Lohnarbeiter damit sein Leben finanzieren kann, seine Notwendigkeiten erfüllen kann. Dieser Umgang nimmt nicht Maß an diesen Notwendigkeiten. So wichtig dem Staat die vorhin genannte Erfüllung der Reproduktionsfunktion der Arbeiterklasse auch ist,